Das war es noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Serdar, wir waren stehen geblieben bei dieser sehr wilden Zeit, wo es sehr viel auf einmal gab. Einerseits eben dieses ja vielleicht sogar elitäre Dasein im Konservatorium in Maastricht, was ja eine noble Institution ist. Auf der anderen Seite eben diese Obdachlosigkeit, aber parallel passierte ja noch viel mehr. Du hast zum Beispiel in dieser Zeit ja auch wirklich ernsthaft angefangen, viel mit Theater zu machen, nicht wahr? Wie war das? Und wie war das, das alles noch zusätzlich zu haben?
Das war natürlich anstrengend erstmal. Es ist jetzt das Jahr 84. Ich bin am Konservatorium in Maastricht angenommen und pendle jeden Tag hin und her. Hab gleichzeitig keine Wohnung. Wenn ich zu Hause bin, schlafe ich entweder bei Freunden oder bei der Freundin oder draußen. Und auch sonst ist ziemliches Chaos um mich rum. Kein Geld, hab's mir verscherzt mit der Schule. Auch im Freundeskreis sind viele Leute sauer auf mich. Gleichzeitig aber spiele ich eben in Bands, versuche irgendwie mich über Wasser zu halten. Und da bin ich dann eines Tages, als ich in Maastricht war, auf einem Zwischenstopp in Aachen an einem Theater vorbeigekommen und sah, dass die Tür aufstand und hatte eigentlich noch keine Ahnung von soziokulturellen Zentren. Und bin einfach reingegangen und habe mich erkundigt, was denn in diesem Theater so passiert. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt ja nur diese eigenen Theatererfahrungen gemacht und das war so Hobby, Spaß. Wir hatten zwar in der Schule Theatergruppen, ich habe auch für die Schule Theaterstücke später inszeniert und mitgespielt, aber so wirklich berufsmäßig habe ich das nie gemacht und dachte auch, ich würde das nie berufsmäßig machen. Und als ich dann in der Barockfabrik, so hieß sie, war, habe ich jemanden getroffen, muss ein Mitarbeiter gewesen sein, der mir sagte, man kann hier auftreten für eine Saalmiete von 85 Mark damals. Und das fand ich natürlich grandios, weil ich die Vorstellung hatte, dass ich dorthin fahre, auftrete, dass viele Leute kommen, vielleicht 100. Dieser Saal, den die hatten, war für 100 Leute ausgelegt. Und wenn jeder von denen 5 bis 10 Mark zahlen würde, hätte ich ein sattes Gehalt gehabt. Also 500 bis 1000 Mark am Abend, was für mich utopisch war. Und so habe ich mich mit ihm geeinigt, habe gesagt, ich würde ein Stück spielen. Und da mir kein Stück einfiel, erinnerte ich mich daran, dass ich am städtischen Theater in meiner Heimatstadt mal vor ein paar Monaten ein Stück gesehen hatte, was eine Person alleine spielte, nämlich den Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Und ich dachte, das ist natürlich super easy, wenn du alleine spielst, da brauchst du auch niemanden, der mitfährt, du brauchst keine Technik, du kannst dich einfach auf die Bühne stellen und dieses Stück spielen. Also habe ich gesagt, ich spiele den Bericht für eine Akademie von Franz Kafka, ohne zu wissen, dass ich mir damit wieder Ärger aufgehalst hatte, denn man muss ja auch Tantiemen zahlen, das kam dann später auf mich zu, obwohl Kafka zu dem Zeitpunkt schon länger als 75 Jahre tot war und es dann Tantiemen frei gewesen wäre. Und ich musste in irgendeiner Form das organisieren. Ich musste hinkommen, ich musste ein Kostüm haben, ich musste proben, ich musste den Text lernen. Also habe ich mich in meinem Ehrgeiz dran gemacht, diesen Text zu lernen. Und weil ich dachte, dass es eine gute Idee sei, bin ich gleichzeitig nach Krefeld ins Affenhaus gegangen. Es gab in Krefeld, es ist ja vor einigen Jahren unglücklicherweise abgebrannt, ein Affenhaus. Ein sehr bekanntes, sehr großes Affenhaus, in dem Primaten untergebracht waren. Von Berggorillas bis hin zu Makaken, von Bonobos bis hin zu Schimpansen. Und dieses Affenhaus kannte ich, weil ich dort mit meiner Schule irgendwann mal war. Und mir kam die Idee, in dieses Affenhaus zu gehen und mir die Affen anzugucken, um zu studieren, wie sie sich bewegen, welche Grimassen sie schneiden und überhaupt einfach zu lernen, wie Affen sind. Und dann habe ich angefangen, fast jeden Tag in dieses Affenhaus zu fahren, was auch Geld gekostet hat natürlich. Ich musste Eintritt zahlen für den Zoo und habe mir die Affen angeguckt, insgesamt 40 Tage lang. Und habe dann am Ende einiges gelernt auch. Ich habe diese Affen studiert, habe geguckt, wie sie sich bewegen, habe zum Teil auch versucht, mit ihnen zu kommunizieren, was bedingt geklappt hat. Oder ich habe mir eingebildet, dass es geklappt hat. Und am Ende war es dann soweit, dass ich nach etwa 3 oder 4 Monaten, nachdem ich in diesem Theater war, diesen Auftritt dort machen sollte. Und ich habe mich vorbereitet, mein Kostüm, meine Requisiten, die gelernte Rolle im Gepäck und bin dorthin gefahren und habe mich geschminkt und habe mich gefreut und dachte so, heute Abend ist der große Tag, heute Abend kommen erstmal sehr viele Leute und du wirst auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und siehe da, es kam keiner. Und ich wartete bis 7:55, 8 Uhr sollte es losgehen, aber es kam keiner. Eine ältere Dame kam irgendwie um 7:55, aber die hatte sich verlaufen, die wollte eigentlich zum Töpferkurs. Und ich stand da und dachte, scheiße, die Idee hat irgendwie nicht funktioniert. Dieser ganze Aufwand, den du betrieben hast, war umsonst. Aber jetzt willst du auch nicht einfach aufgeben oder nach Hause fahren, ohne gespielt zu haben. Also habe ich mich auf die Bühne gestellt und habe gespielt, alleine, ohne Publikum. Und das war eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Es war nicht anders als bei einer Probe, aber es war gleichzeitig auch Widerstand und Trotz gegen dieses Unglück, gegen das Schicksal, das es auf mich abgesehen hatte. Und nochmal eben ein Beweis für mich selbst, dass ich diesen Weg gehen wollte und dass der Weg richtig war. Und das war dann auch gleichzeitig der Anfang einer kleinen Medienkarriere, denn dieses Ereignis, dass ich 40 Tage im Krefelder Zoo war, wurde aufgegriffen von der Bild-Zeitung. Es war mein allererster Artikel in der Bild-Zeitung. Schauspieler studierte Affen im Krefelder Zoo. Und ich war unglaublich stolz und dachte, boah, jetzt habe ich es geschafft, ich stehe in der Bild-Zeitung. Ich weiß gar nicht, wer den Hinweis gegeben hat. Ich glaube, es muss der Veranstalter gewesen sein, dem ich ja auch so ein Info gegeben hatte, eine Presseinfo. Und dann gab es so ein paar Artikel in der Zeitung und ich dachte, wow, jetzt geht das durch die Decke. Aber tatsächlich blieb es dabei. Es kam niemand. Ich spielte eigentlich regelmäßig, wenn ich überhaupt spielen konnte, vor leeren Häusern. Aber es machte Spaß. Das war das Wichtigste und deswegen habe ich das auch weiter verfolgt.
Wie viele Auftritte waren das und bist du dann auch dafür durch die Gegend gefahren, um dann im Endeffekt vor leeren Sälen zu stehen?
Ja, ich habe, weil ich das irgendwie mir vorgestellt habe, so eine Broschüre hergestellt mit einer Schreibmaschine noch. Und in dieser Broschüre stand eben eine Inhaltsangabe zum Stück. Da waren so ein paar kleine Fotos und diese Broschüre habe ich dann verschickt an Veranstalter. Und die Adressen der Veranstalter, die habe ich mir rausgesucht aus Telefonbüchern. Ich hatte mir mal wieder Geld geliehen von irgendwelchen Freunden, um das zu bezahlen, weil ich ja chronisch pleite und klamm war. Und habe dann dieses ganze Geld in Briefmarken investiert und insgesamt, glaube ich, 150 oder 200 Briefe verschickt an sämtliche Veranstaltungsorte, die ich aus diesen Telefonbüchern rauslesen konnte. Und das reichte von Lübeck bis Passau. Geantwortet haben aber am Anfang keine Veranstalter. Und ich blieb wirklich auf diesen Kosten hängen, auf den Schulden und dachte, scheiße, jetzt habe ich noch mehr Geld in den Sand gesetzt. Bis dann tatsächlich einer antwortete, und zwar ein Kulturzentrum aus Lübeck, was für mich natürlich irre war, weil ich dachte, wow, das ist jetzt die große Karriere. Und der bot mir an, in Lübeck zu spielen, auch wieder gegen eine Saalmiete. Ich weiß nicht, warum es immer 85 Mark waren. Und ich musste nur organisieren, nach Lübeck zu fahren. Und da bin ich dann mit meiner damaligen Freundin hingefahren im Zug, bin angekommen an diesem Veranstaltungsort und wieder war keiner da. Es hing auch kein Plakat. Ich war einfach nur in eine Falle getappt und sollte jetzt in Lübeck wieder spielen, alleine auf der Bühne, was ich auch getan habe, und habe noch nicht mal eine Übernachtung bekommen, sondern habe in so einer Art Besenkammer geschlafen und mich auch schrecklich mit diesem Veranstalter gestritten, weil ich mich natürlich von ihm hintergangen fühlte. Aber so begann das peu à peu, dass ich dann hier und da mal Auftritte hatte, aber am Anfang kam keiner. Also am Anfang war es fast immer leer. Wenn dann mal jemand kam, dann waren das 2, 3 Zuschauer und die waren oft auch sehr desinteressiert, weil sie vielleicht gar nicht wussten, warum sie gekommen sind. Ja.
Was hat dich an dem Bericht für eine Akademie fasziniert?
Ich habe darüber auch lange nachgedacht, was eigentlich meine Rollen miteinander verbunden hat. Und ich glaube auch, dass es da die Ambivalenz war, die Zwiespältigkeit, in der der Affe Rotpeter steckt. Der Bericht für die Akademie ist ja der Bericht eines Affen, der zum Menschen wurde und sich angepasst hat und dann ein gefeierter Varieté-Star geworden ist. Und ich habe mich damit sehr identifizieren können, weil ich ja auch in irgendeiner Form mich anpassen musste, um bekannt oder erfolgreich zu sein. Und diese Gemeinsamkeit, die ich mit dem Affen Rotpeter hatte, die war für mich auch immer so der Antriebsmotor, mit diesem Stück auf die Bühne zu gehen und mich damit zu identifizieren.
Bei Rotpeter ist es ja aber auch andererseits so, dass er irgendwann ja wirklich menschlich ist im Grunde genommen. Er benimmt sich wie ein Mensch, er ist eigentlich immer ein Mensch und wird trotzdem von außen immer auf dieses Affendasein reduziert, obwohl er das eigentlich hinter sich gelassen hat.
Nein, das ist nicht ganz so. Also der Affe Rotpeter bleibt zwar Affe, aber er adaptiert das Menschsein in dem Moment, in dem er gesehen wird und belohnt wird dafür, dass er sich wie ein Mensch verhält. Aber am Ende ist er wieder Affe und das sagt er, dass er sich manchmal auch eine kleine Schimpansin hinter die Bühne bringen lässt, weil das Äffische wieder in ihm durchkommt. Ja. Und dieser ganze Bericht, der ja so aufgebaut ist und was übrigens ja auch viel mit Kafkas Schicksal zu tun hat, ich dachte übrigens lange Jahre auch, irgendwie hätte ich mit Kafka eine Seelenverwandtschaft, zumal Kafka auch am selben Tag, an dem ich Geburtstag habe, gestorben ist. Ich glaube, es ist der 3. Juni. Entweder er ist gestorben oder er hat Geburtstag. Also es gab eine zeitliche Verbindung zwischen uns.
Du bist die Wiedergeburt.
Ich bin die Wiedergeburt von Kafka, dachte ich, glaube ich. Müsste man mal nachprüfen, wann er geboren ist. Aber das war natürlich das Motiv, was mich am meisten begeistert hat und wo ich dann am meisten auch Anknüpfungspunkte gesehen habe. Eben dieses Hin- und Herpendeln zwischen dem Ursprünglichen, der Herkunft und dem Aufgesetzten und der Anpassung an das, was von einem verlangt wird.
Was war diese Anpassung bei Kafka, das Arbeiten in der deutschen Sprache?
Ja. Das Arbeiten als Prokurist, also das Arbeiten in einem Job, den er nicht machen wollte, oder das Erfüllen von Ansprüchen, unsichtbaren Ansprüchen, die nie vielleicht geäußert waren. Aber Kafka hat sich ja sehr unter Druck gesetzt gefühlt, auch von seinem Vater, zu dem er ja ein sehr gespaltenes Verhältnis hatte. Und auch dieser Job, den er hatte, was er ja dann auch im Prozess ja eindrücklich beschreibt, also wo er ja als Herr K. plötzlich vor Gericht gestellt wird, ohne irgendetwas getan zu haben.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben.
Ja, das war immer so eine Mischung aus einer gewissen Paranoia, dass man es auf ihn abgesehen haben könnte, aber gleichzeitig auch einer Gefälligkeit, bloß nichts zu tun, um nicht aufzufallen.
Mhm. Es gibt ja auch in der modernen Rezeption die Theorie, dass der Affe Rotpeter oder Rotpeter als Affe eine Allegorie ist auf Kafka als Jude.
Da gibt es sehr viel. Also die Kafka-Interpretation und Kafka-Deutung ist ja eine Wissenschaft für sich. Und mal abgesehen von dem, was Max Brod geschrieben hat über Kafka, Max Brod war ja dann der Nachlassverwalter Kafkas, obwohl Kafka bestimmt hatte, dass seine Werke verbrannt werden sollten, gibt es zahlreiche Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler, die analysieren, was eigentlich Kafka genau gewesen ist und wofür er stand. Und der Expressionismus, für den er so gemeinhin steht, ist ja nicht die einzige Facette Kafkas gewesen. Kafka war in gewisser Weise auch Romantiker und auch Lyriker, auch Erzähler und in gewisser Weise auch Vorreiter einer Literatur, die später dann von anderen aufgegriffen wurde. Also das Expressionistische in Kafka ist ja etwas sehr Elementares gewesen und auch in der Literatur etwas sehr Einzigartiges gewesen. Und wir könnten uns, glaube ich, heute Literatur gar nicht vorstellen ohne den Einfluss Kafkas. Was aber Kafka genau gewesen ist und wie auch seine Identifikation mit dem Jüdischsein gewesen ist, das bleibt der Interpretation überlassen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht richtig ist, was da interpretiert wurde. Weil ich glaube, dass Kafkas Bezug zum Judentum selbst in der Rezeption anders dargestellt wird, als ich es wahrgenommen habe, wenn ich aus seinen Texten gelesen und gesprochen habe.
Du hast ja in der Zeit auch angefangen, erste Regiearbeiten zu machen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen? Was ist Regie machen für dich? Und was hat dich daran fasziniert, dass du es im Endeffekt sehr oft über 100 Mal getan hast?
In der Tat, ich habe wirklich sehr viel inszeniert. Das ist so, wenn man das rechnet, sind das 10 Regieleben, die ich eigentlich gehabt habe. Es ging damit los, dass ich ja immer noch auf dem Gymnasium war, und aber eigentlich ja auf diesem Gymnasium ja nicht mehr anwesend war. Ich war Schülersprecher, saß im SV-Büro, ich suchte Möglichkeiten, mich dem Unterricht zu entziehen, und ich wartete eigentlich sehnsüchtig nur auf den Tag, an dem ich diese Schule endlich verlassen konnte. Die Schule war mir ein Gräuel. Also überhaupt dieses Gebäude, der Kontakt mit den Lehrern, der Lernstoff, das Curriculum, das war alles für mich eine fremde Welt, mit der ich nichts zu tun habe. haben wollte. Insbesondere die naturwissenschaftlichen Fächer, die waren für mich, als hätte mir jemand falsche Gliedmaßen angenäht. Und deswegen war für mich klar, das ist eine Übergangszeit, die ich einfach nur aushalten und durchhalten muss. Und ich muss mich in dieser Zeit in irgendeiner Form am Leben halten. Denn meine Passion war ja die Musik nach wie vor. Das Theater war so eine Beilage, die eher materielle Hintergründe hatte, aber es war jetzt nicht wirklich die Kernleidenschaft, die ich hatte. Und da ergab es sich, es gab immer so ein Theaterfestival der Schulklassen, dass wir 1984 an diesem Theaterfestival teilnehmen sollten. Aber es war nicht erlaubt, dass Schüler Regie führten, sondern Lehrer mussten Regie führen. Es war also ein Festival der Theater-AGs. Und das habe ich einfach ignoriert, habe so ein kleines Ensemble gegründet aus Mitschülern und gesagt, wir inszenieren Tote ohne Begräbnis von Jean-Paul Sartre. Sartre war vorher schon ein Sujet, als ich die ehrbare Dirne gespielt habe mit dem Kollegen, von dem ich erzählt habe, mit Martin. Und deswegen wollte ich einfach das ist so eine Sache, die ich eigentlich immer gerne gemacht habe, wollte ich diesen Strang weiterverfolgen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt noch einen Sartre.
Sartre passt ja auch zu dieser Politisierung, die wir letztes Mal besprochen haben, ne?
Das definitiv, genau. Tote ohne Begräbnis ist ja ein Stück aus der Resistance, in der erzählt wird, wie eine Gruppe von Widerständlern gefangen genommen werden und von Nazis, einer Gruppe von Kollaborateuren des Nazi-Regimes, drangsaliert werden. Und ich habe da Landrieu gespielt, das war einer dieser führenden Nazis, und habe gleichzeitig inszeniert. Das Problem war allerdings, dass meine Schule das geleugnet hat. Also die haben mich verleugnet, haben gesagt, der hat gar nicht Regie geführt, sondern der Lehrer XY hat das gemacht, damit wir an diesem Festival teilnehmen konnten. Und das hat mich natürlich maßlos geärgert, denn die gesamte Inszenierung, die gesamte Idee, die Arbeit, die damit zusammenhing, hatte ich gemacht. Ich stand aber nicht als Regisseur auf dem Prospekt, sondern ich war eben nur einer der Mitspieler. Und trotzdem haben wir das gemacht und trotzdem war das auch gut und richtig, weil ich da entdeckt habe, wie sehr mir eigentlich diese Arbeit mit Schauspielern, damals waren es ja Laien, später habe ich auch sehr viel mit Laien gearbeitet und dann aber mit Profis auch, wie sehr mir diese Arbeit Spaß macht und wie sehr ich auch das als eines meiner Talente empfunden habe, diese Arbeit zu machen.
Was macht dir Spaß daran? Ist es das Kind, das mit Spaghetti vor dem Fernseher dirigiert, dieses, man kontrolliert das Wirken, das gemeinsame Wirken der anderen und sorgt dafür, dass all diese Einzelteile zusammenfallen?
Nein, Regiearbeit ist ja zunächst mal eine sehr, sehr vielfältige, vielschichtige Arbeit. Sie beginnt mit der Textarbeit und das wird an Schauspielhäusern, wie ich ja dann später gelernt habe, als ich dann auch an Schauspielhäusern war, oft den Dramaturgen überlassen. Ich fand das aber für mich sehr spannend, Texte zu bearbeiten und diese dramaturgische Arbeit als Regisseur zu leisten und zum Teil sogar auch mit den Schauspielern zusammen diese Texte zu erarbeiten. Und deswegen stand ganz am Anfang die Freude daran, Texte zu bearbeiten, Texte zu verstehen, Texte zu durchleuchten. Es ist ja so, wenn man Regie führt, inhaliert man ja Texte und man internalisiert sie auch irgendwann und wird so in diesem Text Teil des Konstruktes, des Theaterstücks, dass man anfangen kann, das Theaterstück auch von innen zu verändern. Und je komplizierter der Text ist, desto bereichernder und befriedigender ist die Erfahrung, diese Arbeit tun zu können. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Shakespeare-Inszenierung, wo der Text vor mir stand wie ein Betonklotz.
Welches Stück war es?
Viel Lärm um nichts. Das war meine erste Shakespeare-Inszenierung. Und dieser Text war für mich wie ein Betonklotz und ich konnte überhaupt nicht modellieren, weil ich nicht wusste, welches Instrument ich brauche, welches Werkzeug ich brauche. Und erst durch die stetige Auseinandersetzung, durch das permanente Wiederholen, auch die Leseproben, drangen wir mehr und mehr in diesen Text ein und konnten dann mit diesem Text anfangen zu spielen. Und das ist ein Aspekt an der Regie, den ich sehr, sehr schön finde.
Wie viel Treue schuldet man einem Text?
Gar nicht.
Also man kann auch einfach sagen, wir nehmen das Thema, wir nehmen grob die Handlungsabläufe und machen irgendwas völlig anderes daraus.
Naja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also Regisseure wie Einar Schläf zum Beispiel oder wie Armin Petras, die zerstückeln ja diese ganzen Texte, so dass es plötzlich gar nicht mehr der Text ist, der es ursprünglich war, sondern ein neuer Text daraus entsteht. Ich bin schon der Meinung, dass das legitim ist, weil es nicht um Werktreue geht im Theater, sondern es geht darum, mit Texten homogen, aber auch organisch umzugehen, sodass die Texte ihre Wirkung behalten. Und ich habe das auch nachher gemacht in meiner Mein Kampf-Inszenierung, zum Beispiel in Konstanz, dass ich Texte auch tatsächlich in einen neuen zeitlichen Kontext gesetzt habe, weil ich finde, dass Theater eben nicht nur Literaturarbeit ist und Reproduktion von Literatur, sondern Theater ist auch Gegenwartsarbeit, ist auch Anwendung von Texten in der Gegenwart. Deswegen bin ich da sehr liberal. Gleichwohl aber gibt es eine Grenze. Also ich weiß zum Beispiel, dass es eine Fassung von Gegen die Wand gibt. Das ist eine Theaterfassung von Gegen die Wand, dem Film von Fatih Akin, die Armin Petras auf 11 DIN A4-Seiten zusammengekürzt hat. Also wo eigentlich nur noch ein Torso dieses Textes enthalten ist und es eigentlich mehr eine Performance auf diesem Text ist.
Ich habe das jetzt ich habe den Bericht für eine Akademie auch in einer Inszenierung am Maxim Gorki Theater gesehen, wo das auf einmal von einem Monolog wurde zu einem Stück mit, ich glaube, insgesamt 7 Darstellern, wo eben dann auch eine Hochzeit dargestellt wird zwischen Rotpeter und der Tochter des Geschäftsmanns, der ihn aufgegriffen hat. Und am Ende Rotpeter Kafka selbst begegnet. Und es halt plötzlich wie so ein, also von dieser eigentlichen Erzählung hin zu einer Darstellung dessen, was erzählt wird. Und halt eben noch angereichert mit eben diesen Themen auch von Kafkas jüdisch sein, was dann da auf einmal mit reinkommt. Deshalb die Frage, wie viel Treue man da schuldet. Du hast sehr viel inszeniert. Wo hast du das gemacht?
Am Anfang in der Schule und aus der Schule heraus dann später mit Freunden, mit immer mehr Menschen, die ich auch gecastet habe. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, Leute vorsprechen zu lassen.
Wie hast du die akquiriert? Hast du Annoncen in der
Ja,
Zeitung
ja,
geschaltet?
ja.
Und was hast du denn da geschrieben? Jungregisseur sucht für Stück XY.
Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, also von der Tournee, auf der ich ja alleine gespielt habe, in der Regel, mich mehr und mehr an feste Spielorte zu binden. Und da gab es einen Spielort in meiner Heimatstadt, ein kleiner Keller mit 100 Plätzen, der mir überlassen wurde für ganz gute Konditionen. Ich musste keine Saalmiete zahlen. Und ich habe dann angefangen, dort, aber auch in anderen kleineren Theatern in meiner Heimatstadt Aufführungen zu organisieren und die dann auch zu inszenieren, so dass wir dann, wenn wir en suite gespielt haben, 5 bis 10 Aufführungen hatten in unterschiedlichen Spielorten und dann wieder das nächste Stück inszenieren konnten.
Irgendwann hattest du aber, glaube ich, auch eine kleine Theatergruppe
Ja.
dir zusammengestellt, mit der du dann auch auf Tournee warst.
Ja.
Was habt ihr da gespielt?
Also ich hatte diese Gruppe entstand aus dieser Schülergruppe, mit der ich Tote ohne Begräbnis inszeniert hatte. Und ein Mädchen war dabei, was weiterspielen wollte. Die war wirklich sehr begabt. Und wir beide beschlossen dann, dass wir ein Zwei-Personen-Stück machen wollten. Das war Zimmerschlacht von Martin Walser. Ein Ehepaar, was sich streitet, ein relativ profanes Stück, was aber für uns geeignet war, weil es ein Zwei-Personen-Stück war. Und mit dieser Kameradin, mit dieser Klassenkameradin habe ich dann angefangen, auch mehr Stücke zu inszenieren. Rattenjagd von Peter Turini zum Beispiel haben wir zusammen gespielt. Und später bin ich mit ihr auch auf Tour gegangen. Also wir haben dann einzelne Gastspiele vor Zuschauern organisiert, zum Teil auch in Städten, die weit entfernt waren. Das ging aber nur, weil ich inzwischen mit meinen Solostücken etwas erfolgreicher war. Also es fing an eigentlich mit einem Auftritt in Goch. Ich bekam, nachdem ich diese Prospekte verschickt hatte, irgendwann eine Anfrage von einem Apotheker aus Goch, der für einen Kulturkreis dort Programm organisierte. Und der bot mir an, mit meinem Bericht für eine Akademie nach Goch zu kommen, für eine Gage von damals, glaube ich, 300 Mark. Und das war für mich natürlich die totale Umkehrung der Verhältnisse. Also statt Saalmiete zu zahlen und zu investieren, bekam ich jetzt Geld. Und ich musste noch nicht mal Zuschauer organisieren, denn diese Leute, die dorthin kamen, waren allesamt Mitglieder dieses Kulturvereins. Die Hütte war also zum ersten Mal wirklich ausverkauft. Und ich hatte da einen regulären Auftritt mit Presse, mit Zuschauern und genoss natürlich zum ersten Mal für das, was ich tat, belohnt zu werden. Und nicht nur finanziell, sondern auch mit Applaus, was ich auch nicht kannte. Und da entstand dann eine Phase. Aus dieser Sache entstand eine Phase, in der ich dann ab und zu mal Gastspiele hatte, auch bezahlte Gastspiele. Und diese Veranstalter, bei denen ich gespielt habe, Die kontaktierte ich dann wieder, um ihnen anzubieten, mit dieser Kameradin dort aufzutreten, damit wir einfach ein Repertoire hatten. Und mit ihr reiste ich dann auch eben in diese Spielorte, wo ich dann zuvor schon gespielt hatte, und trat mit ihr eben in diesen Stücken auf.
Das ist jetzt alles immer noch so Mitte der 80er, ne?
Das ist jetzt schon Ende der 80er. Also ich bin mittlerweile schon auf der Musikhochschule in Wuppertal. Ich bin, das ist dann die Entwicklung dieser sich anbahnenden Katastrophe gewesen. Ich bin irgendwann aufgeflogen als Pendler und habe meine Aufenthaltserlaubnis verloren und musste Maastricht abbrechen, also das Konservatorium verlassen. Und war dann auch nicht mehr auf dem Gymnasium. Ich hatte mich ja abgemeldet und bin ja auch dadurch, dass ich dann irgendwann Musik studiert habe, regulär abgegangen. War mittlerweile in irgendwelchen Wohnungen, die ich angemietet habe, immer noch zusammen mit meiner Freundin.
Also diese Halbobdachlosigkeit.
Halb bis gar nicht mehr. Also die Obdachlosigkeit, die zog sich ja über einen Zeitraum von 3 Monaten. Und dann begannen wir auch Wohnungen zu mieten. Und dadurch, dass ich ab und zu Auftritte hatte, hatte ich auch ein bisschen Geld. Das war natürlich viel zu wenig, aber mit dem bisschen Geld, was wir hatten, konnten wir zumindest mal eine Miete zahlen. Und dann war ich auf der Musikhochschule in Wuppertal. 1986 habe ich da die Aufnahmeprüfung bestanden und pendelte nun nicht mehr nach Maastricht, sondern nach Wuppertal tagtäglich und hatte hin und wieder Auftritte, so dass ich mit den Auftritten mein Studium und meine Miete und meinen Unterhalt wirklich kärglich finanzieren konnte. Das war so Ende der 80er, 88, 1988 war die Premiere der Zimmerschlacht, und 89 war die Premiere der Rattenjagd von Peter Turini. 86 aber vorher gab es nochmal ein Ereignis, das meine Bekanntheit so ein bisschen gepusht hat.
Ja, die Intendantenbewerbung, ne?
Genau.
Das ist eine tolle Geschichte. Du bist damals 18-jährig
Genau.
und ich glaube, es war das Landestheater,
Genau.
wird der Intendantenposten frei
Genau.
und du bewirbst dich.
Naja, das war anders. Also es gab einen Dramaturgen, den ich kannte und ich hatte ja zuvor auf diesem Theaterfestival gespielt und den hatte ich dort kennengelernt. Und wir hatten uns so leidlich angefreundet und uns ab und zu getroffen. Und da, nach diesem Auftritt 1984, hatte ich dann auch den Bericht für eine Akademie gesehen. War also im Theater und sah dieses Stück und bin dann nicht regelmäßiger, aber gelegentlicher Theatergänger geworden. Und in einem Gespräch mit diesem Dramaturgen, Henrik hieß er, fiel das Thema auf die Intendantenwahl. Der alte Intendant, der seit 10 Jahren Intendant war, wollte das Theater verlassen und die Intendantenstelle war ausgeschrieben. Und Henrik verriet mir, dass sich niemand beworben hatte auf diese Intendantenstelle und dass aber die Frist zur Bewerbung demnächst ablaufen würde. Und aus einem Jux heraus sagte ich dann, du, dann mach ich das einfach. Und er lachte natürlich im ersten Moment und sagte, ja, aber das ist gar keine schlechte Idee, weil es ist nämlich so, wenn du der einzige Bewerber bist, dann muss man dich nehmen. Und so begann dann ein Wettrennen mit der Zeit. Ich sah das als ziemlichen Jux an am Anfang und trat auch dementsprechend auf, mit Anzug und Krawatte. Wir gaben Pressekonferenzen und die Presse, wieder mal, auch die Bild-Zeitung und die lokale Presse, nahm das natürlich zur Notiz, dass der Typ, der vorher im Affenhaus war, ein bisschen so eine Erinnerung, daran hatten sie noch, dass ich der Freak war, der das gemacht hatte, nun sich als Intendant in Neuss bewirbt.
Weißt du, was die Schlagzeile noch war?
18-Jähriger bewirbt sich um Intendantenposten.
Das ist für die Bild-Zeitung ja einigermaßen harmlos.
Das ist harmlos für die Bild-Zeitung, aber es schlug eben dann dadurch Wellen. Die lokale Presse, aber auch eben das Fernsehen, die Aktuelle Stunde im WDR kam und ich hatte die ersten Fernsehinterviews. Und ich trat tatsächlich wie ein seriöser Bewerber auf mit Anzug und sprach auch so. Also für mich war das eine Rolle. Ich spielte den Jungpolitiker. Eigentlich war es nichts anderes als, wie heißt der CDU-Politiker, der aussieht
Philipp
wie.
Amthor.
So wie Philipp Amthor. Ich war eigentlich ein Prototyp von Philipp Amthor.
War es aber auch so ein bisschen wie bei dieser Schülersprechergeschichte?
Auch da war wieder dieses Element drin. Ich bin der Volksvertreter.
Wir inszenieren eine politische Kampagne an
Richtig.
einem Ort, wo sie
Ja.
eigentlich doch ein bisschen
Ja,
überkandidiert
und es
ist, ne?
hatte tatsächlich auch eine politische Motivation. Also durch diese Politisierung, die ich ja in der Gruppe mit Martin erfahren hatte, hatte das auch immer einen ironischen Unterton. Guck mal, wir führen die Mechanismen der Macht vor. Wir dringen ein in die obersten Riegen der Mächtigen. Wir stellen sie bloß. Wir verkleiden unseren Anarchismus, tragen Anzüge, sprechen aber wie Punker. Also das war auch eine Ambition und das war auch ein Reiz an der ganzen Sache. Und tatsächlich wurde das Theater zunehmend nervös. Und auch die Stadtverwaltung. Es gab damals einen Stadtdirektor, der sehr ambitioniert war, der mich gar nicht mochte, weil ich immer wieder in Kontexten auftauchte, die seine Arbeit in Frage stellten und weil ich auch hartnäckig war. Und dieser Stadtdirektor wollte auf Biegen und Brechen verhindern, dass ich Intendant werde. Ich hatte aber nun eine regelmäßige, reguläre Bewerbung eingereicht. Mit Lebenslauf, mit Spielplan, mit allem. Ich wusste das natürlich über den Dramaturgen, was man einreichen musste. Mit allem, was erforderlich war, um diese Bewerbung offiziell einreichen zu können. Also lief ein Wettrennen gegen die Zeit. Es blieb nicht mehr viel Zeit übrig, weil sich niemand beworben hat und ich lange Zeit der einzige Bewerber war und auch wirklich großartige Dinge versprach, dass man das Theater öffnen würde für die Jugend, dass es kostenlose Eintrittskarten geben würde, dass es mehr integrative Arbeit auch mit Migranten geben müsse im Theater. Eigentlich war das gar nicht so schlecht und schon fast visionär, aber das war natürlich der Stadtverwaltung und insbesondere diesem Stadtdirektor ein Dorn im Auge. Im letzten Moment hatte man dann doch einen Gegenkandidaten gefunden. Es war nämlich der Schauspieler Hubert Suschka. Den kennt man heute nicht mehr. Der war aber recht bekannt. Das war ein Serienschauspieler. Und Hubert Suschka warf dann seinen Hut in den Ring. Ich glaube, 3 oder 4 Wochen vor Ende des Bewerbungsschlusses. Und es war klar, damit ist das Ding gestorben. Ich werde das nicht schaffen, denn die Stadt hatte sich ja festgelegt auf einen normalen Intendanten und nicht irgendeinen verschlagenen Idioten, der mit 18 Jahren das Theater leiten wollte. Mhm. Wie es das Schicksal aber wollte, ist Hubert Suschka 2 Wochen vor Fristende gestorben an einer Lungenembolie. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber gefreut habe, aber es war natürlich so, dass für mich dann die Chancen wieder rapide stiegen.
Aber was ist das auch für ein krasser Zufall?
Ja.
Die Stadt versucht irgendwie auf Biegen und Brechen jemand anderen zu finden, damit das nicht dieser junge, durchgeknallte Sumunju macht.
Ja.
Dann haben sie einen gefunden und was passiert? Er stirbt.
Ja, es war ein Desaster. Das war für diesen Stadtdirektor ein Desaster, das war für die gesamte Stadt ein Desaster und das war bei der Intendantenfindung natürlich Anlass für große Nervosität. 2 Wochen vorher also stirbt dieser einzige Mitbewerber und ich bin alleine im Rennen und ich denke, es wird klappen. Es wird so, wie später ja auch mit der Kanzlerkandidatur, etwas wahr werden, von dem ich noch nicht mal zu träumen gewagt hätte. Wie das aber zu Ende ging, kann man ja nachlesen. Die Stadt hat dann doch auf den letzten Drücker jemanden gefunden. Es war nämlich der vormalige Intendant der Schlossfestspiele in Moers, Egmont Elschner, der dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage vorher Einstieg ins Intendantenrennen und natürlich Stantepede als Intendant bestimmt und gewählt wurde vom Kulturbeirat, der das zu bestimmen hatte. Und ich war aus dem Rennen, aber es war ein großer Spaß und es war zum zweiten Mal auch wieder ein medialer Erfolg, würde ich es jetzt nennen, denn es hatte für wirklich große Aufmerksamkeit gesorgt.
Was hättest du denn gemacht, wenn du diese Wahl dann tatsächlich gewonnen hättest?
Ich weiß es nicht, aber ich wäre Intendant geworden. Das wäre für mich kein Problem gewesen, denn ich wusste ja, wie man Stücke inszeniert. Ich hatte einen Spielplan eingereicht und ja, was ein Intendant sonst noch macht, das habe ich mir einfach so zusammengebastelt im Kopf. Musik